Ja, prima. Jetzt wollen wir auf die Zielgerade dieses zweiten Vortrags gehen, obwohl wir doch noch ein bisschen zu laufen haben. Wie Gesa Felicitas Krause nach ihrem Sturz, sie sind nicht gestürzt, sondern frisch gestärkt. Ich will noch mal ganz kurz eine Erläuterung geben zu dem Zitat von Michael Diener, damit das nicht missverstanden wird. Er hat gesagt, wenn wir glauben, dass man nicht evangelikal sein muss und trotzdem zum Leib Christi gehören kann, haben wir schon einen großen Schritt geschafft. Ja, Frage, wohin einen Schritt? Ne? So nach dem Motto, gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Diesen Schritt haben wir vielleicht geschafft. Gemeint ist Folgendes, es geht nicht um die Frage der Organisation. Aber wenn wir sagen, so wie es Martin Lloyd-Jones immer wieder gesagt hat, der evangelikale Glaube ist der wahre christliche Glaube, dann meinen wir damit, man muss evangelikal sein, um Christ zu sein, man muss es glauben, was die Evangelikalen glauben. Und zuallererst im Hinblick auf das Evangelium, wie uns David Winkelhack heute Vormittag gezeigt hat. Man muss glauben, was die Evangelikalen glauben, als den Kern des Evangeliums, dass wir allein durch Jesus und seinen Opfertod gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das muss man glauben, um Christ zu sein. Und in dem Sinne gibt es sicherlich auch in der römisch-katholischen Kirche manchen, der das glaubt, dann ist er Christ. Dann hat er aber, Klammer auf, ob er es schon weiß oder nicht, Klammer zu, aufgehört katholisch zu sein, im römisch-katholischen Sinne, weil er dann etwas glaubt, was die römisch-katholische Kirche unter ihr Anathema stellt, was sie grundsätzlich verwirft. Und diese Differenzierung ist immer wichtig zu beachten. Es geht um die Inhalte und nicht um die Organisation. Gut, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und kommen von Teil B zu Teil C, nachdem Paulus jetzt mit diesem flammenden Appell und doch dieser drastischen Art zu formulieren, die Verteidigung des Evangeliums und die Abgrenzung gegen jene, die es untergraben, die es verwirren, abzuschließen, nachdem er diesen letzten Abschnitt so zupackend formuliert hat, geht er jetzt den Schritt, den wir schon nach Vers 6 erwartet hatten und sagt, wie sieht denn jetzt diese Freiheit aus? Und das beschreibt er in den Versen 13 bis Kapitel 6, Vers 10. So ein bisschen zur Beruhigung sage ich, dass wir die ersten Verse etwas ausführlicher behandeln werden als die letzten, weil sie dann quasi die Instrumentarien haben. Also einmal aus Zeitgründen, weil wir nicht alles schaffen in dieser Ausführlichkeit und weil sie dann die Instrumentarien gewissermaßen haben, um den Rest selber nochmal etwas gründlicher nachzustudieren. Das ist ja sowieso die Hoffnung, dass wir hier so ein paar Schneisen schlagen und ein paar Bretter gewissermaßen durch diese Texte legen und dann jeder das für sich weiter verinnerlicht, studiert, durchdenkt und dann auch weitergibt. Und wir lesen jetzt zunächst die Verse 13 bis 18. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, nämlich in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter Gesetz. Das ist jetzt also der zweite große Abschnitt, der uns vorgegeben ist. Erst hat Paulus gesagt, verteidige die Freiheit gegen falsche Lehrer. Und jetzt sagt Paulus, lebe die Freiheit in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt definiert Paulus weiter, was hier mit Freiheit gemeint ist. Wahrscheinlich haben einige ihm gegenüber den Einwand erhoben und gesagt, ja Paulus, wenn das alles nur durch Glauben und Geschenk geht, ja, da verleitest du ja geradezu die Leute dazu, jetzt einen laxen, inkonsequenten Lebensstil zu verfolgen. Und Paulus würde sagen, nein, genau das Gegenteil. Und das muss er jetzt begründen. Er macht jetzt deutlich, dass die christliche Freiheit eben kein Freifahrtschein ist, mit dem man in jede beliebige Richtung abfahren kann, sondern er macht deutlich, sie ist ein ungemein kostbares Gut. In Vers 1 hat er schon gesagt, sie ist gebunden an Christus. Und trotzdem, obwohl sie so ein ungemein kostbares Gut ist, besteht eine Gefahr, nämlich, dass wir wie alles Gute die Freiheit missbrauchen. Das können Sie in Ihre Gliederung noch einfügen. Der Missbrauch der Freiheit. Er sagt nämlich, passt auf, Seht zu, dass ihr die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch nehmt. Was ist damit gemeint? Was ist mit Fleisch gemeint? Fleisch kann verschiedene Dinge bezeichnen. Hier meint Paulus mit Fleisch nicht den menschlichen Körper, das kann Fleisch auch bezeichnen, oder den Menschen als Ganzen in seiner Leiblichkeit kann Fleisch bezeichnen. Fleisch kann ein Ausdruck für die Begrenzung der menschlichen Möglichkeiten sein. Aber hier in diesem Zusammenhang meint Paulus mit Fleisch die Restbestände der Sünde im bekehrten Menschen. Das ist sozusagen die alte Natur, die wir auch nach der Bekehrung noch mit uns herumschleppen. Ich habe Ihnen unter Fleisch auf dem Zettel einige Stellen genannt, wo Sie das in diesem Sinne auch ähnlich finden. In Römer 6, Vers 19, in Römer 7 diese berühmten Stellen. Und auch in Römer 8, Vers 5 bis 9 kommt der Begriff dann nochmal vor. Also hier meint Paulus das, was man am besten mit dieser Skizze deutlich machen kann. Da ist der alte Mensch und der neue Mensch und zwischen diesen beiden gibt es eine Schnittmenge. Der alte Mensch stand unter dem Regime des Todes und der Herrschaft des Gesetzes. Der neue Mensch steht nach Römer 6 unter dem Regime der Herrlichkeit und unter der Gnade. Er ist gerettet, allein durch Glauben, allein durch Jesus. So, und dann gibt es eine Schnittmenge zwischen dem neuen und dem alten Menschen, was wir gewissermaßen aus dem alten Leben ins neue mit rübernehmen, wenn wir Christen werden. Das ist einmal die menschliche Konstitution, die menschlichen Möglichkeiten, die menschlichen Fähigkeiten. Also Paulus bezeichnet das als sterblicher Leib zum Beispiel in Römer 6, Vers 12 oder die Glieder des Leibes. Das meint einfach unsere menschliche Vorfindlichkeit, das, was wir als Geschöpfe von unserer Geschöpflichkeit her sind. Und dann schleppen wir aber auch noch, die Restbestände der Sünde mit. Also der Leib der Sünde, sagt Paulus Nummer 6, Vers 6, die Begierden, die alte Natur, kann man sagen, oder eben in dem Sinne das Fleisch. Und das ist hier gemeint, dass die Restbestände der Sünde noch da sind. Und jetzt sagt er, passt auf, dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand wird für das Fleisch. Und es ist interessant, der Begriff, der dafür Vorwand steht, bedeutet eigentlich Operationsbasis. Also wenn man eine Militäraktion machen wollte, dann brauchte man so einen Vorwand, eine Aformae. Das ist die Operationsbasis. Und Paulus sagt, passt auf, dass diese Freiheit nicht zu einem Bundesgenossen für euer Fleisch wird, sozusagen zu einer Rechtfertigung dafür, dass ihr eurem Fleisch die Zügel schießen lassen könnt. Gewissermaßen als eine Erleichterung zum Sündigen, dass ihr die Freiheit versteht, als einen Freifahrtschein zu machen, was euer altes Fleisch will. Das wäre eine Perversion von Freiheit und das soll nicht geschehen. Nehmt die Freiheit nicht zum Deckmantel der Bosheit. Und damit sehen wir, und das ist ja nun ungemein praktisch, dass unsere Freiheit von einer Doppelfront angegriffen wird. Sie wird einmal angegriffen von der Seite der Gesetzlichkeit her. Das hat David heute Vormittag ganz ausführlich gezeigt, was Gesetzlichkeit, Werkgerechtigkeit bedeutet, dass Jesus eben nicht genügt und durch verschiedene Dinge ergänzt werden soll. Aber die Freiheit wird genauso angegriffen von der Beliebigkeit oder Nachlässigkeit oder Zügellosigkeit oder wie immer man das ausdrücken will. Das heißt, wie so oft, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Und die Versuchung ist immer groß, dass wir versuchen, um das eine zu vermeiden, das andere stark zu machen. Also da will jemand die Gesetzlichkeit, er kommt aus so einem gesetzlichen Kontext, bloß nicht. Und um dem dagegen zu steuern, verfällt er in den totalen Libertinismus und tut so, als ob es überhaupt keine Vorgaben etwa für die Ethik gäbe, weil er ja nicht gesetzlich sein will. Oder umgekehrt, da kommt jemand aus einem total libertinistischen Zusammenhang, in dem alles möglich war, anything goes, Sex vor der Ehe, Lügen, die Unwahrheit theologisch verbreiten oder was auch immer. Und sagt, oh, dieses alte laxe Leben war so gefährlich, ich muss jetzt besonders stärke Regeln einführen, um dem entgegenzutreten. Und dann versucht man gewissermaßen Teufel mit Beelzebub auszutreiben. Was Paulus uns lehren will, ist dieser schmale Grat dazwischen. Und daran sehen wir, es ist immer differenziert. Das ist nicht so easy. Deswegen kann es ja auch so viele Abirrungen zur Rechten wie zur Linken geben. Deswegen sind wir auch so angewiesen, dass der Herr uns auf diesem schmalen Grat festhält, dass wir uns auch gegenseitig helfen, auf diesem schmalen Grat zu gehen. Aber dass wir weder auf der Seite der Gesetzlichkeit vom Pferd fallen, noch auf der Seite des Libertinismus. Und dazu will Paulus uns hier verhelfen, diesen Weg wirklich mitten hindurch durch die Gefährdung mit dem klaren Blick auf Jesus, auf diesem schmalen Grat. Und damit wir das verstehen, lehrt uns Paulus in den Versen 13 bis 15 das Wesen der Freiheit. Das Wesen der Freiheit. Er zitiert hier, haben Sie schon mitgekriegt, den Herrn selbst. Dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da beschreibt er also, was Freiheit gegenüber unserem Mitmenschen bedeutet. Und ich habe auch hier die Stellen nochmal dazu geschrieben. Nächstenliebe, es ist fast wortgleich in Römer 13, Vers 8 bis 10. Nochmal diese Passage, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, darin wird das Gesetz erfüllt. Das heißt, wer diese Stelle noch mal etwas ausführlicher nachhören will, der kann sich auch die Predigt einfach zu Römer 13 dazu anhören. Der Jesus sagt es in Matthäus 22, Vers 39 und dort zitiert er schon aus 3. Mose 19, Vers 18. Also ihr habt die Stellen hier alle aufgeführt. Wir könnten jetzt sagen, Paulus, sorry, ich denke, wir sind frei vom Gesetz. Warum sollen wir es jetzt plötzlich doch erfüllen? Wenn du hier sagst, dann habt ihr das Gesetz erfüllt, wir wollen es doch gar nicht erfüllen, wir wollen doch frei sein. Es ist also doch ein bisschen kompliziert, aber nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick erscheint. Dazu müssen wir klären, was Paulus mit dem Gesetz meint. Also Bibelauslegung bedeutet einfach auch genau hinzuschauen, was sind da für Begriffe und wie meint derjenige, der diese Begriffe verwendet, sie. Sonst verirren wir uns einfach in irgendwelchen Vorstellungen, die wir so haben und wissen nie, ob wir auch wirklich kapiert haben, was der Autor sagen will. Und Paulus klärt das doch ziemlich deutlich. Und ich bitte euch mal aufzuschlagen, die Rückseite dieses Zettels, das wäre Seite 15, das haben wir beim letzten Mal schon mal in Erinnerung gebracht und ich wiederhole es hier kurz. Wir müssen wissen, was meint Paulus mit dem Gesetz. Also, wir müssen mal genau gucken. Der Mosebund, das war das Gesetz der Tora, ne, der fünf Bücher Mose. Und das kann man unterscheiden, einmal im Zwischenkultgesetz, das war das Zeremonialgesetz, Opfer, Speisegebot, Beschneidung, Sabbat, und das Moralgesetz oder das Sittengesetz, die zehn Gebote. Und diese zehn Gebote sind dann im Neuen Testament außer dem Sabbatgebot wieder aufgenommen worden. Jesus hat sie zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe. Jesus hat sie für den neuen Bund nochmal ausgelegt in der Bergpredigt. Die Apostel entwickeln vieles noch in den ethischen Passagen ihrer Episteln. Also wir kriegen gewissermaßen das Alte Testament, die zehn Gebote überreicht aus den Händen von Jesus und seinen Aposteln. Und in dem Sinne ist das Moralgesetz, das Sittengesetz für uns heute noch gültig. Für uns gilt, dass wir nicht Ehe brechen sollen, dass wir nicht lügen sollen und so weiter. Das würde ja auch niemand hier bestreiten. Wir können also sagen, wir müssen unterscheiden zwischen Kultgesetz und Moralgesetz. Kultgesetz ist abgehakt, ist erfüllt und nicht mehr gültig. Das Moralgesetz ist noch gültig, aber gerettet werden können wir weder durch das eine noch das andere. Dazu ist es auch nicht gegeben. So, das Kultgesetz ist durch Christus zum Abschluss gebracht. Das Moralgesetz gilt nach wie vor und zeigt Gottes Willen für die Ethik, also für unser Verhalten. Und dieses Moralgesetz ist hier in Vers 13 genannt. Er sagt, ihr sollt die Freiheit in der Weise gebrauchen, dass ihr den Willen, den Gott für euer Verhalten euch in seinem Wort gegeben hat, so wie es Jesus zusammengefasst hat im Doppelgebot der Liebe, wie er es entfaltet hat in der Bergpredigt, wie es die Apostel in ihren ethischen Passagen darlegen. Daran sollt ihr euch halten. Das ist Gesetz, kann man etwas freier übersetzen und sagen, das ist Gottes Plan, wie seine Kinder sich in dieser Welt gemäß seinem Willen verhalten sollen. So könnte man Gesetz etwas freier umschreiben. Das ist Gottes Konzept, wie wir im praktischen Leben uns verhalten sollen. Man könnte auch sagen, das ist Gottes Konzept, wie wir durch unsere Lebensführung ihn am meisten ehren können. Dadurch retten wir uns nicht, das liegt auf einer völlig anderen Ebene. Aber Gott gibt uns das als eine Anleitung, wie wir leben sollen. Und Paulus sagt, wenn das so ist es gemeint, sollst du einen Nächsten lieben wie dich selbst, dann hast du im Hinblick auf deinen Nächsten das Gesetz erfüllt. Das heißt nicht, dass du dir durch einen guten Lebenswandel den Himmel verdient hast. Aber das heißt, dass du als jemand, der schon gerettet ist, dich so eng wie möglich an Gottes Willen orientieren willst. Und Gott bietet dir diesen Service, dass er dir seinen Willen offenbart in seinem Moralgesetz, so wie es uns Jesus für den neuen Bund gegeben hat. Und so ist das gemeint. Und dann ist es plötzlich auch gar nicht mehr schwierig. Wer ist mein Nächster, hat Jesus erklärt, im Gleichnis über den barmherzigen Samariter. Also Lukas 10, ne? Der meine Hilfe besonders braucht, den Gott mir in den Weg stellt, der ist mein Nächster. Mein Nächster ist nicht der, den ich besonders sympathisch finde, obwohl das manchmal sein kann, dass ich meinen Nächsten sympathisch finde. Aber das ist nicht das Kriterium, an dem sich das entscheidet. Und ich soll den auch nicht unbedingt sympathisch finden. Es ist schön, wenn das geht, aber das ist nicht das Kriterium. Ihn zu lieben bedeutet auch nicht, ihm alles durchgehen zu lassen, was er anrichtet. Sondern ihn zu lieben bedeutet, ihm das zu geben, wovon ich überzeugt bin, dass er es nach Gottes Willen braucht. Das bedeutet, ihn zu lieben. Ihm das zu tun, ihm das zu geben, ihm so zu begegnen, wie ich vom Wort Gottes her überzeugt bin, dass es zu seinem Besten ist. Das heißt nicht, dass ich ihn bevormunden soll, sage, ich weiß, was gut für dich ist, aber natürlich, dass ich Verantwortung empfinde für ihn und dass ich diese Verantwortung auch wahrnehme. Wenn ich sage, lass ihn doch machen, das ist doch jeder so seine Sachen, ist ein erwachsener Mensch, kann machen, was er will. Natürlich muss er machen, was er will, beziehungsweise ich kann ihn nicht zwingen, das zu tun, was ich ihm rate. Aber es ist meine Aufgabe, zu versuchen, ihm so gut wie möglich zu raten und ihm so gut wie möglich zu helfen. Und Paulus sagt, wenn das dein Ziel ist, dann wird es dir ein Anliegen sein, Gottes Gebote, die er dir für deinen Nächsten gegeben hat, einzuhalten. Wenn du ihn wirklich liebst, wenn du ihm wirklich dienen willst, dann wirst du dankbar sein, dass Gott dir sagt, wie du ihm dienen kannst. Also nochmal ganz klar, Nächstenliebe ist kein Bauchgefühl von Gutmenschen. Nächstenliebe ist nicht sentimentale Sozialromantik. Nächstenliebe ist auch nicht ein moralischer Kraftakt mit zusammengebissenen Zähnen. Sondern die Liebe sagt, ich will meinem Nächsten aus Überzeugung nach Gottes Maßstäben behandeln. Und ich will auch in der Art und Weise, wie ich meinem Nächsten begegne, meinen Herrn ehren. Das ist hier gemeint. Und die Gebote sind dann einfach eine praktische Ausführungsbestimmung, wie das am besten geht. Und sie machen auch deutlich, dass ich dem anderen aktiv Gutes tun soll. Also es gehört ja zum Wesen der Nächstenliebe, dass sie sogar vor den Feinden nicht Halt macht. Siehe Matthäus 5, 43 folgende, oder das nimmt Paulus auch wieder auf, in Römer 12, 18 folgende. Matthäus 5, 43 folgende, Römer 12, 18 folgende. Und Jesus sagt noch mehr, wie soll ich das machen? Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das ist jetzt nicht, wie das manche gerne gehabt hätten, eine psychologische Aufforderung zur Selbstliebe. Nach dem Motto, da siehst du doch selber, dass Jesus sagt, du sollst dich selbst lieben. Und lieb erstmal dich selbst und mach da mal so einen Selbsterfahrungskurs und dann kannst du den anderen besser lieben. Sondern damit ist Folgendes gemeint. Es ist gemeint, so wie du dich von Natur aus ohnehin selbst liebst. Das setzt diese Formulierung voraus. So wie du sowieso in deinem Selbsterhaltungstrieb dein Bestes suchst, ne? Nach dem Motto von Franz Josef Strauß, der gesagt hat, diese Hornochsen, die denken alle nur an sich, ich bin der Einzige, der an mich denkt. So wie du das sowieso suchst. Also Franz Josef Strauß war ein Politiker aus den 60er, 70er Jahren. Ich weiß nicht, wo die Generationengrenze ist, wenn man das noch weiß. So sollst du auch ganz bewusst für deinen Nächsten dich einsetzen. Was du für dich selbst automatisch machst, sollst du für deinen Nächsten ganz bewusst tun. Und Jesus hat das dann an verschiedenen Punkten sehr zugespitzt, in eine Formel gebracht. Zum Beispiel hat er in Matthäus 7, Vers 12 diese goldene Regel formuliert. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Gar nicht leicht, gar nicht so schwer. Ne, was du selbst getan haben willst, dass die freundlich zu dir sind, dass die dir die Wahrheit sagen, dass die dir helfen, wenn du in Not sind, dass die großzügig zu dir sind, dass die nur Gutes über dich reden und so weiter. Gut, jetzt weißt du, was du ihnen tun sollst. So schwer ist es also nicht. Und das meint letztlich Martin Luther mit seiner berühmten ersten These aus der Freiheitsschrift von 1520. Die habe ich hier auch in den Prolog noch reingesetzt. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und zugleich, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist Luthers Liebe für paradox klingende Formulierungen. Aber damit hat er es genau erfasst. Er hat gesagt, du bist frei, weil du Christus gehörst und du musst vor keinem kuschen. Und Luther hat vor dem Kaiser nicht gekuscht und Luther hat vor dem Papst nicht gekuscht und Luther hat vor diesen ganzen Emissären, die geschickt haben, ihn zu verhören, nicht gekuscht. Er war frei, weil er in Christus gebunden war. Und zugleich hat er gesagt, es ist meine Aufgabe, jedem zu dienen, so gut es geht. Ein Herr über alle Dinge und ein dienstbarer Knecht für jedermann. So ist das gemeint. Und damit wir es uns umso besser einprägen, erinnert uns Paulus gleich noch an das Gegenteil. Sozusagen ex negativo von der anderen Seite her betrachtet, wenn ihr einander beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Die Wörter beschreiben eigentlich wilde Tiere, die sich in einem lebensbedrohlichen Kampf befinden und in Stücke reißen. Und Paulus bewirkt uns hier wieder ein drastisches Bild, um deutlich zu machen, Leute, sowas kann auch unter euch emotional mal passieren. Dass ihr auf Deutsch gesagt, wie die Geier aufeinander losgeht. Leute, das passt nicht zum neuen Leben. Es zerstört den Frieden in der Gemeinde, es zerstört die Geborgenheit der Gemeinde und es zerstört ihr Zeugnis nach außen hin und ihr verzehrt euch. Das Wort wird verwendet, wenn Feuer etwas verbrennt. Seid behutsam, geht miteinander in Liebe um und wir werden gleich noch mehr Hilfe dazu kriegen. Das, ihr Lieben, ist das Wesen der Freiheit. Du bist befreit von deiner Verlorenheit, du bist befreit von deiner Sündenverfallenheit, du bist befreit von deiner Gottesfeindschaft. Und du bist gleichzeitig befreit zu einem neuen Leben. Und das meint unser Motto für diese Bibeltage. Endlich frei, wie die Rechtfertigung das Leben beflügelt. Und Rechtfertigung ist nur ein anderes Wort für Rettung. Erlösung, wie sie das Leben beflügelt. Das schreibt Paulus hier. Und damit erhebt sich aber noch eine weitere Frage, wie ein Gebirge vor uns. Zunächst mal. Und wir fragen, wie soll das gehen? Woher kriege ich die Kraft? Woher bekomme ich die Kraft, so zu leben? Und die Antwort gibt Paulus dann in den nächsten Versen. Wenn wir diesen Abschnitt geschafft haben, denke ich, haben wir das Schwierigste bewältigt. Ich lese den nochmal im Zusammenhang, denn das ist jetzt ein größerer Zusammenhang, 16 bis 25. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Und dann sagt er, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Und dann zählt er die auf, kommen wir noch dazu. Und dann ab Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue oder Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und Sie merken schon an diesem letzten Vers 25 die Spannung. Paulus sagt, wir leben im Geist, wir gehören zu Christus, wir haben den Heiligen Geist. Aber nun lasst uns auch darin leben. Das heißt, wenn ich zu Christus gehöre, wenn ich im Geist bin, wenn ich Christ bin, wenn ich den Heiligen Geist habe, heißt das nicht, dass ich immer im Alltag so locker flockig auch im Geist wandle. Das ist die Spannung. Und diese Spannung macht Paulus immer wieder deutlich, die wird bleiben, bis wir im Himmel sind. Aber wir sollen so damit umgehen, dass wir Jesus ehren. Und man kann diesen Abschnitt in drei Abschnitte gewissermaßen nochmal runterbrechen. Dadurch wird es hoffentlich ein bisschen übersichtlicher. Das Leben im Geist überwindet den Widerstand des Fleisches. Das sind also Fleisch im Sinne der sündigen Restbestände, das wissen wir jetzt. Und Paulus macht schon deutlich, Leute, da ist ein Konflikt. Da ist ein Konflikt. Und deswegen heißt ja die Überschrift auch die Kraft der Freiheit im Konflikt. Das ist nie konfliktlos, solange wir hier auf dieser Erde sind. Das Fleisch piesackt uns noch, aber es kann uns nicht mehr verklagen. Ja, Vers 17, das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Es piekst da immer wieder so rein. Und die Folge ist, dass wir nicht tun, was wir eigentlich wollen. So ist das hier gemeint. Wir werden ja vom Geist eigentlich geleitet. Wir wollen ja eigentlich das Richtige. Das macht er ja in Römer 7 auch immer wieder deutlich. Ab Vers 15. Da steht eine ganz ähnliche Formulierung. Das Gute, was ich will, das tue ich auch nicht. Und genau das Gleiche beschreibt er hier auch. Das Fleisch grätscht immer wieder dazwischen. Du willst das Richtige. Und ihr Lieben, diese Erfahrung kennen wir doch. Wie gut sind unsere Absichten? Wie herzlich wollen wir dem Herrn dienen? Wie stark sind unsere guten Vorsätze? Und dem Herrn sei Dank, manches wird sogar realisiert. Aber manches bleibt auch auf der Strecke. Und es tut uns leid. Und es macht uns auch betrübt manchmal. Und Galater 5 sagt, ja, so ist es. Aber du brauchst darüber nicht zu verzweifeln. Denn da steckt eine Siegesbotschaft drin. Christus gehört jetzt die Herrschaft. Das ist auch ja die große Message von Römer 6. Er lebt ja durch seinen Geist in dir. Könnt ihr auch in Römer 8 ganz ausführlich lesen. Und deswegen, sagt Paulus, Vers 16, werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ihr werdet es nicht tun. Das heißt nicht, ihr werdet nicht mehr sündigen. Macht ja deutlich, dass da noch genug Luft nach oben ist. Aber ihr werdet es nicht vollbringen, ihr werdet es nicht dauerhaft vollbringen. Es ist nicht euer Lebensprinzip. Es beherrscht euch nicht total. Und deswegen sagt er genau in dem gleichen Sinne in Vers 24, sie haben das Fleisch gekreuzigt. Da ist immer noch, sind immer noch genügend Restbestände, aber sie haben das Fleisch gekreuzigt. Das heißt, wir leben nicht mehr unter seiner Totalherrschaft. Ja, gekreuzigt, das heißt getrennt. Wir wollen Jesus dienen, wir wollen gehorsam sein, wir wollen treu sein. Und wir sind dankbar, dass wir zu ihm gehören dürfen. Und deswegen sagt er in Vers 25 auch, wir leben im Geist. Das ist indikativ, das ist Tatsache, das ist so. Der Heilige Geist ist jetzt die bestimmende Macht und schenkt uns den Sieg über das Fleisch. Das ist Tatsache, sagt Paulus. Manchmal merken wir das deutlicher, aber manchmal auch noch nicht so. Aber entscheidend ist das neue Leben, es ist da. Und seht mal, Paulus stellt das einander gegenüber. Er sagt, auf der einen Seite sind die Werke des Fleisches, das ist das, was das Fleisch selber macht. Aber auf der anderen Seite sagt er nicht die Werke des Geistes, sondern er sagt die Frucht des Geistes. Das ist das, was Gott durch seinen Heiligen Geist in euch wirkt. Und wenn Gott uns so verändert, dann passieren erstaunliche Dinge in unserem Leben. Ein Kollege erzählte neulich von einem Freund, glaube ich, der ganz betrübt war eine Zeit lang, dass sein Sohn so im Glaubensleben irgendwie völlig stagnierte und man den Eindruck hatte, er ist gar nicht mehr richtig dabei, und dessen Problem war offensichtlich, dass das ein ziemlich starker Heavy-Metal-Fan gewesen ist. Sage ich damit nicht grundsätzlich was zu Heavy-Metal, aber bei dem muss das wohl ziemlich heavy gewesen sein. Jedenfalls, das hat ihn so, diese ganze Denkwelt hat ihn dermaßen im Griff gehabt, gewissermaßen, dass man merkte, wie ihn das wegbrachte vom Wort Gottes. Und er hat gebeten, er hat zu dem Kollegen gesagt, Mensch, was soll ich denn machen? Und dann erzählt er eines Tages freudestrahlend, weißt du, was passiert ist heute? Ich musste meine Terrasse kehren. Ja, warum musst du deine Terrasse kehren? Er sagt, es hat Flatten geregnet. Und dann hat er ihm erzählt, wie sein Sohn diese ganzen, also es waren wohl noch irgendwie Schallplatten, wie er die gecrasht hat und einfach runtergespitzelt hat. Ja. Und der Vater war ganz erstaunt und guckt raus und wie er da rauskommt, krach, kommt der Plattenspieler noch hinterher. Ne? Also es ist schon einige Zeit zurück. Gut, ist er vielleicht gerade noch zur Seite gegangen. Aber ich sage euch, der hat den Hof gern gekehrt. Der hat den Hof gern gekehrt. Das war Frucht des Geistes. Der hat sich was geändert. Der hat ihm nicht die Platten da rausgeprügelt, sondern da hat der Sohn gemerkt, ich muss mich von diesem Krams trennen, wenn ich wieder in eine vernünftige Richtung gehen will. Und da hat sich viel getan bei dem. Er ist nach Äthiopien 10-mal gereist, um dort eine Missionsstation mit aufzubauen, hat eine Schule auch dort. Und er hat angefangen, ein Leben zu führen, um dem Herrn zu dienen. Das ist die Frucht des Geistes. Und so will der Herr uns führen und verändern. Und Paulus weiß eben um diese Spannung. Wir sind abhängig davon, dass der Heilige Geist das macht, aber wir haben echte Verantwortung wahrzunehmen. Und wisst ihr, die Kirchengeschichte zeigt, dass die Christen diese Spannung oft nicht ausgehalten haben und auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind. Es gibt die Bewegung des sogenannten Quietismus, also nicht Pietismus, sondern Quietismus. Das ist die sogenannte Keswick-Tradition, wie ihm das was sagt, oder Charles Finney. Die haben gesagt, unterwirf dich Gott und überlass ihm den Rest. Und die haben quasi Passivität gepredigt. Die haben gesagt, unterwirf dich Gott und alles andere wird sich finden. Lass Gott mal machen und berge dich ganz bei ihm. Das ist sozusagen die eine Seite, auf der man vom Pferd fallen kann. Und die andere Seite ist, dass man den Menschen zu einem Partner Gottes macht und sagt, ja, nun leg mal ordentlich los und Gott ist dein Partner und in Gemeinschaftsarbeit werdet ihr es schon hinkriegen. Das ist dann wieder so eher der katholische Ansatz. Der Ansatz, den übrigens auch der Rainer Harter in seinem Artikel hier in Idea propagiert, wo er sagt, der Weg zur Heiligkeit ist eine Mischung aus konzentrierter, manchmal auch harter Arbeit, bezüglich der Unterordnung unserer eigenen Interessen unter Gottes Willen und der Gnade und Gunst, die Gott uns schenken möchte. Und dann sagt er, ein heiliges Leben wird dem geschenkt, der sich danach ausstreckt und bereit ist, mit Gott partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Das Prinzip der Partnerschaft lässt sich durch nichts anderes ersetzen. Und das ist nicht das, was Paulus hier schreibt. Wir sind nicht Gottes Partner, die in Kooperation mit Gott die Dinge machen, sondern es muss die Frucht des Geistes sein. Aber wir haben eine Verantwortung und wir sind angewiesen darauf, dass der Herr uns führt. Also, haltet das fest, das neue Leben ist eine geistliche Realität. Durch Christus bekommen wir eine neue Identität. Das neue Leben des Christen ist ein real gelebtes neues Leben. Und die Gemeinschaft der Christen ist eine real erneuerte Gemeinschaft. So, und dann entfaltet das Paulus weiter, indem er sagt, es gibt diese beiden Lebensprogramme, Frucht und Werke. Die Werke, das sind die Nichtchristen, die den Heiligen Geist nicht haben. Die sehen auf das Fleisch und die säen dort Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid. In einigen Handschriften steht ja noch Mord und Trunkenheit und Gelage und dergleichen. Das ist die Chronik skandalös. Das ist sozusagen die Negativliste. Das macht der Mensch selbst. Das sind die Werke des Fleisches. Und ja, wie ist das? Einiges davon findet man doch auch bei den Christen. Woran liegt es? Es liegt daran, die Werke des Fleisches. Bei uns gibt es noch gewisse Restbestände, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht. Und dann die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Das gibt es nicht bei Christen. Werden wir gleich noch sehen. Vorsicht, bevor Sie protestieren. Es gibt Ähnlichkeiten davon bei Christen. Nicht in dem Sinne, wie es hier beschrieben wird. Ich entfalte das gleich. Aber auch Christen können echt lieben. Auch Nicht-Christen können echt lieben. Können geduldig sein, können anderen wohltun, können höchst angenehme Zeitgenossen sein. Warum können das auch Nicht-Christen? Weil sie auch Gottes Geschöpfe sind. Und weil jeder Mensch den Fingerabdruck Gottes trägt, seines Schöpfers. Und alles, was Nicht-Christen haben, also auch noch bevor sie den Heiligen Geist bekommen, alles Gute, was sie haben, haben sie, weil sie Geschöpfe des lebendigen Gottes sind. Und deswegen finden wir manche Ähnlichkeiten auch bei den Nicht-Christen. Aber Frucht ist noch was anderes. Frucht ist das, das müssen wir richtig verstehen, das sind nicht einfach Charaktereigenschaften oder so, sondern Frucht ist das, was der Heilige Geist wirkt. Und er wirkt Liebe. Und Liebe, Gott ist die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dass ich dem anderen gebe, was er braucht, weil er es braucht. Und das ist die Liebe, die Gott uns gegenüber praktiziert hat, geschenkt hat und mit der wir jetzt auch weiter lieben sollen aus seiner Kraft, so wie wir geliebt sind. Den anderen zu lieben bedeutet nicht, ihn nett zu finden, sondern bedeutet, ihm zu geben, was er braucht. Und dann Freude. Also, ich glaube, um die 70 Mal kommt das Wort im Neuen Testament vor. Was meint Freude in diesem Sinne? Das meint ein tiefes Zufriedensein, ein Glücklichsein auf der Basis geistlicher Realitäten, also auf der Basis, dass Gott mich trägt. Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Johannes 16, Vers 20, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Diese Freude hat auch Tränen, aber sie ist verankert im Herrn. Und genauso der Friede, Friede im Herzen. Jesus ist der Friedefürst, sagt Jesaja 9, Vers 5. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Jesaja 53. Johannes 14, Vers 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden bedeutet Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. So wir denn nun Frieden mit Gott haben, so wir denn nun gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Frieden bedeutet, dass ich im Reinen mit Gott bin, dass ich sein Kind geworden bin, dass ich versöhnt bin mit ihm, dass meine Schuld vergeben ist. Und alles, was neu anfällt an Schuld, ich weiß, es wird immer wieder vergeben. Und Frieden bedeutet, ich habe ein gutes Gewissen. Und manchmal wird es aufgestört, aber dann ist es auch gut, weil Gott mich dadurch auf was hinweist. Und Frieden bedeutet Geborgenheit. Frieden bedeutet, weil mein Leben in seiner Hand sicher ist, wird auch alles, was mir begegnet, zu meinem Guten dienen. Römer 8, Vers 28. Ich habe manchmal natürlich Angst. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber ich habe trotzdem Frieden. Und das Paradebeispiel dafür ist immer dieses berühmte Lied von Spafford, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, was er geschrieben hat, als er erfahren hat, dass ein Teil seiner Familie schwer verunglückt und einige seiner Kinder gestorben sind. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das ist dieser Friede, der aus der Vergebung kommt, dass meine Schuld beglichen ist und dass ich in seinen Händen aufgehoben bin. Und Sie merken, ihr merkt, diese Definitionen sind alle nicht psychologisch, sondern sie sind geistlich. Sie sind verankert in ihm. Und dann Geduld, Makrothymia. Geduld, das ist die Bereitschaft, Situationen und Menschen zu ertragen, die uns beschweren und die uns Not machen. Das ist Geduld. Geduld bedeutet ertragen. Gott hat uns ertragen. Und so sollen auch wir mit unseren Zeitgenossen umgehen. Sie ertragen, vor allem mit den Mitchristen. Sie ertragen, im Dienst Schwierigkeiten hinnehmen, ertragen. Und dann Freundlichkeit. Das heißt, liebevolle Zuwendung zu anderen, Freundlichkeit. Etwas widerspiegeln von Jesu Freundlichkeit. Jesus hat ja eine klare Linie gefahren, aber Jesus muss den Leuten unheimlich freundlich begegnet sein und liebevoll. Der Jesus hat von sich gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie gehen wir aufeinander zu, miteinander um? Paulus, 1. Thessalonicher 2, Vers 6 bis 7, vergleicht sein Vorgehen mal mit einer treusorgenden Mutter. Das ist Freundlichkeit, liebevolle Zuwendung und dann Gütigkeit. Da steckt Großherzigkeit drin, Fürsorglichkeit, Nachsicht. Wie nachsichtig sind wir, wie großherzig, wie großzügig. Oh, wir sind manchmal so kleinkariert und so verkniffen. Und so engstirnig und so kleinstbürgerlich in unserem Denken. Und dann Glaube, das meint hier nicht den rettenden Glauben, den hat Paulus ja vorher verhandelt, Pistis steht da, es meint eigentlich hier Treue, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, beständig, loyal. Von Gott wird das gesagt, 1. Thessalonicher 5, Vers 24, treu ist er, der euch ruft. Und wir sollen treue Haushalter sein, 1. Korinther 4, Vers 1 bis 2, und sei getreu bis in den Tod. Und zu dieser Treue gehört auch die Treue gegenüber dem Wort Gottes, dass wir treu sind, beständig sind. Und diese Treue fordert Paulus auch in der Bewährung gegenüber den Irrlehrern. Wenn ihr Jesus treu sein wollt und wenn ihr treu für eure Leute sorgen wollt, dann macht ihr den Schnitt. Das ist eine Frage der Treue und dann Sanftmut. Sanftmut ist auch erstmal eine Haltung Gott gegenüber, dass ich mich füge, dass ich meinen Widerstand zurücknehme, dass ich mich seiner Führung anvertraue und seinem Willen unterordne, dass ich mich nicht gegen Gottes Leitung auflehne, dass ich lernbereit bin. Kolosser 3, Vers 12, Jakobus 1, Vers 21. Sanftmütig ist das Gegenteil von aufmüpfig. Wir haben alle in unserem Herzen noch so einen aufmüpfigen Kern. Das ist immer so dagegen. Wir wollen es uns nicht sagen lassen. Sanftmut. Jesus hat gesagt, von sich selbst ist er sanftmütig, obwohl er Gott ist. Und dann schließlich das letzte, Selbstbeherrschung. Keuschheit übersetzen das einige. Keuschheit ist gewissermaßen Selbstbeherrschung im Bereich der Sexualität. Aber das meint hier noch mehr, das meint unser gesamtes Verhalten. Einige übersetzen das mit Mäßigkeit. Aber Mäßigkeit bedeutet nicht Mittelmäßigkeit. Also Mittelmäßigkeit hat Paulus verabscheut. Sondern es bedeutet Maß halten. Wenn da irgendwo in irgendeiner Übersetzung Mäßigkeit steht, heißt das Maß halten. Das heißt, nach einem Maß, das Gott mir gibt, gestalten. Mich nicht von jedem Impuls gleich mitziehen lassen. Paulus sagt das in 1. Korinther 9, Vers 25 vom Sportler, der sich selbst beherrschen muss, um sein Trainingsprogramm durchzuziehen. Gegen den inneren Schweinehund auf Deutsch gesagt. Das ist Selbstbeherrschung. Was für eine Liste. Und Paulus erhebt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt auch noch andere Früchte des Geistes. Aber ihr Lieben, diese Liste eignet sich für unsere stille Zeit. Das war es mal vornehmen. Und sagen, Herr, also Montag, wenn du da wieder sitzt, ich bitte dich, lass die Liebe wachsen in meinem Leben. Und die Freude und die Geduld und so weiter. Nehmt euch das mal vor, nehmt das mit in eure stille Zeit. Und diese Liste eignet sich auch als aufgeklebter Zettel für den Kühlschrank in der Küche oder für das Bücherregal. Wir haben uns diesen Vers zu Hause in der Küche an den Kühlschrank geklebt, weil wir diese Erinnerung brauchen. Und weil das im Alltag wenn dann die Kaffeetassen durch die Luft fliegen, Scherz, weil das im Alltag nicht immer sofort jeder dieser 9 Punkte leibhaftigst vor unserem Auge steht. Klebt das dahin, wo es sie am meisten braucht, vielleicht andere in der Garage oder wo auch immer. Aber das ist ausgesprochen hilfreich. So will der Herr uns verändern. Und haltet das fest, was das Gesetz nicht bewirken konnte, dazu erhalten wir Zugang allein durch den Glauben. Jesus lebt in uns, er schenkt uns durch den Heiligen Geist diese neue Ausrichtung. Und als Früchte, was wächst dann als Früchte heran? Eine Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Weil er das immer mehr in unserem Herzen verankert und uns so prägt, dass wir immer mehr wollen, was er will. Und plötzlich ist diese Spannung zum Gesetz, also im Sinne von Moralgesetz, gar nicht mehr da. Deswegen sagt Paulus, dagegen ist das Gesetz nicht. Also plötzlich ist das Gesetz gar keine Bedrohung mehr. Plötzlich empfindest du das gar nicht auch mehr als störend oder so, sondern du wirst durch den Heiligen Geist, der dir Früchte schenkt, in eine Lebensbewegung gebracht, bei der du das Moralgesetz als eine Hilfe, manchmal als eine unbequeme Hilfe, aber als eine Hilfe wahrnimmst, für die du Gott danken kannst. So ist das gemeint und so wird unser Leben verändert. Natürlich kann das Fleisch noch dazwischen grätschen, das wissen wir immer. Und deswegen tröstet uns Paulus in Vers 24 und 25, indem er diese Gewissheit betont, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, das ist Tatsache, du lebst im Geist, okay, lass uns noch im Geist wandeln. Das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. John MacArthur hat einen krassen Vergleich gebracht, sonst hätte ich mich nicht getraut, diesen Vergleich zu bringen. Er hat es folgendermaßen beschrieben, ich habe das hier extra als Zitat notiert. Er schreibt, also übersetzt, das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Affekten ist in dem Sinne tot, dass es uns nicht länger völlig bestimmen und knebeln kann. Und jetzt kommt der Vergleich. Wie ein Huhn, dem der Kopf abgetrennt wurde. So hat das Fleisch schon seinen Todesstoß bekommen, obwohl es noch immer über den Hühnerhof der Erde stolpert, bis der letzte Nerv zur Ruhe gekommen ist. Das ist John MacArthur original und zumindest übersetzt. Ja, also stellt euch vor, das ist hier dem Huhn der Kopf abgehackt und dann sind ja noch gewisse zuckende Bewegungen da. Das ist das Fleisch, aber es ist enthauptet. Es kann nicht mehr Kontrolle ausüben über unser Leben. Das ist unser neues Leben und das ist eine Tatsache. Und deswegen kann Paulus auch sagen, und nun lasst uns im Geist wandeln. Also das Huhn ist das Fleisch. Das Huhn ist nicht das neue Leben. Bitte ich sehr gut zu unterscheiden. Das Huhn ist das Fleisch, dem der Kopf abgehackt ist. Und dann weiß Paulus einiges zu sagen darüber, wie das nun sich auswirkt auf die Gemeinschaft. Das können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen entfalten. Er bringt dann ein Fallbeispiel für die Seelsorge, wo er sagt, bewährt das, indem ihr behutsam miteinander umgeht und die Dinge klärt, aber nicht von oben herab und nicht selbstgerecht, sondern helft dem, der schuldig geworden ist. Und tragt Lasten, wenn einer Schuld bekommen hat, helft ihm zurecht, aber das gilt auch für andere Lasten. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ganz neue Formulierung, Gesetz Christi. Das heißt, das Moralgesetz, wie es uns Jesus gegeben hat, in der Bergpredigt, im Doppelgebot der Liebe. Und dann soll jeder in Treue dienen und sein Leben so leben, dass es dem Herrn zur Ehre gereicht und ihn lobt. Und dann kommt Paulus auf die Zielgerade und erinnert nochmal daran, sie sollen auch ihre Liebe darin bewähren, dass sie beispielsweise denen, die ihnen das Wort Gottes ausrichten, passt gut zur Kollekte hinterher, dass sie die auch mit unterstützen und dass sie ihre Möglichkeiten wahrnehmen, Gutes zu säen. Und Paulus sagt, es gibt den Zusammenhang von Saat und Ernte. Und sät auf den Geist. Sät auf das, was Jesus tun will. Seid treu. Und dann werdet ihr ernten. Ihr werdet Freude und Wachstum im Glauben erfahren. Ihr werdet ein befreites, stabiles Gewissen bekommen. Ihr werdet auch Frucht für die Ewigkeit sammeln dürfen. Schätze im Himmel. Und dann, deswegen muss ich das erklären, weil das der schwierigste Vers in diesem Abschluss, Vers 8. Vers 8 kommt Paulus nochmal auf den Vergleich zwischen Christ und Nicht-Christ zurück. Und da macht er nochmal diesen Gegensatz deutlich. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Da sagt er nicht, dass ein Christ so auf sein Fleisch säen kann, dass er vom Fleisch geprägt wird und dann doch verloren geht. Das ist hier so definitiv nicht gemeint, sondern hier macht Paulus nochmal den Gegensatz deutlich, Christ und Nicht-Christ. Und wer auf sein Fleisch sät, das sind die Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben. und sich nicht zu Jesus bekehren, die nicht den Heiligen Geist haben, die sehen ihr ganzes Leben lang wirklich nur auf Fleisch. Die haben ja keinen Geist, keinen Heiligen Geist. Und die Ernte ihres Lebens wird Verderben sein. Und dagegen ihr, die ihr zu Jesus gehört, sagte, ihr seht auf den Geist, weil er euer Leben bestimmt. Ja, bei euch sind auch noch diese Fleischreste, okay. Aber Jesus ist euer Herr. Und deswegen dürft ihr jetzt schon im Geist wandeln. Das ist die Frucht, die er schenkt. Das ist nicht euer Verdienst. Und deshalb wird das endgültige Ergebnis die Saat eures Lebens das ewige Leben sein, an dem ihr jetzt schon Anteil habt. Ihr habt es jetzt schon, weil ihr Jesus habt. Und er hält euch fest und er führt euch zu diesem Ziel. Das wird die endgültige Ernte dann sein. Und bis dahin sät auf den Geist, nutzt die Zeit und ermattet nicht, sagt er im letzten Vers, vorletzten Vers, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Und wir werden nicht ermatten, weil der Herr felsenfest versprochen hat, dass er uns zum Ziel bringt. Und dann der letzte Vers. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Wird nochmal gesagt, die Freiheit ist die Freiheit zum Gutes tun, die Freiheit zum Dienen, an allen Gutes tun. Da sind ausdrücklich die Nichtchristen mit eingeschlossen. An allen, denen wir Gutes tun können, Gutes tun. Wie der Herr uns Kraft gibt, wie der Herr uns Türen öffnet, wie der Herr uns Möglichkeiten gibt. Leute, je frommer wir werden, umso mehr sind wir eine Wohltat für unsere Umwelt. Also fromm im recht verstandenen Sinne. Aber, sagt Paulus, lass uns nicht vergessen, die ganz besondere Verantwortung, die wir gegenüber unseren Glaubensgeschwistern haben. Und hier bringt er nochmal das wunderschöne Bild von der Familie. Zuallermeist aber an des Glaubens Genossen. Natürlich macht die Bibel auch deutlich, die erste Verantwortung haben wir gegenüber Gott, die zweite gegenüber unserer Familie. Auch wenn die nicht Christen noch sein sollten, haben wir auch. Und dann die Verantwortung gegenüber der Gemeinde oder den Glaubensgenossen. Und wisst ihr, es ist kein Zufall, dass das letzte Wort in diesem Abschnitt, in dem es so viel um die Früchte und um die Konsequenzen zum Schluss ging, was ist das letzte Wort in diesem Abschnitt wieder? Glaube. Ihr seid Hausgenossen des Glaubens, sagt er. Das ist das, was euch zusammenbindet. Was euch verbindet, ist nicht ein Lebensstil. Was euch verbindet, ist auch nicht eine gemeinsame Aufgabe. Das verbindet euch auch. Aber das, was euch zu dieser Familie macht, zu dieser Hausgenossenschaft macht, das ist der Glaube, das ist Jesus, er allein. Wir kommen zum Schluss. Ihr Lieben, das ist ein aufregender Weg, den wir miteinander abgeschritten haben. Paulus sagt, so kostbar diese Freiheit, die Jesus uns schenkt. Und verteidige das, diese Freiheit gegen die Irrlehrer. Lasst euch das nicht wegnehmen, schützt die euch anbefohlen sind. Und lebt. Lebe die Freiheit in der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus verschweigt keinen einzigen Konflikt. Paulus verschweigt nicht diese ganze Spannung, die damit verbunden ist. Aber er sagt, der Herr wird dir helfen, treu zu sein. Und er wird dir helfen, wachsam zu sein. Und dann lasst uns, ihr Lieben, in dieser Kraft einander wirklich stützen. Jetzt geht noch mal einmal durch, wir sind gleich am Schluss. Geht schnell zu eurer Mama, ganz schnell. Sind wir ganz freundlich und geduldig. Schnell zu eurer Mama. Ja, ihr habt sie gleich gefunden. Dass wir das zum Schluss noch festhalten. So, da ist die Mama gefunden. Okay. Oder doch noch nicht? Okay. Also, lasst uns das bitte festhalten. Dass wir wirklich einander stützen, einander tragen und einander ermutigen auf diesem Weg. Und wisst ihr, das ist auch ein Grund, warum wir die Bibeltage durchführen. Weil wir uns darin gegenseitig stützen und tragen und helfen wollen. Und weil wir wissen, wir brauchen es alle. Und dann wird Jesus uns immer wieder Wege zeigen, wie wir einander dienen können, wie wir einander Gutes tun können. Er wird diese Früchte in unserem Leben wachsen lassen. Und wir füllen uns manchmal wie Fruchtzwerge. Ne? Der Begriff kommt von Andreas Fett. Wir fühlen uns manchmal wie Fruchtzwerge. Also wir würden gerne mehr Frucht in unserem Leben sehen. Und es geht uns manchmal zu lange, also für die, die es nicht kennen, das waren diese Mini-Joghurts, sag ich mal. So, wir würden gerne mehr sehen. Aber der Herr sagt, ich arbeite mit dir und ich werde dich weiter verändern, denn ich habe dir meinen Heiligen Geist geschenkt. Und dann werden wir uns noch wundern, wie sehr wir einander zum Segen werden und wie sehr wir einander helfen können. Und wie dann auch unsere Fantasie auf Reisen gehen wird, um zu überlegen, wie kann ich der Gutes tun, um Jesu willen. Und deshalb möchte ich schließen mit einem ganz bewegenden Erlebnis, das Willem Busch gehabt hat. Als er wegen des Kirchenkampfes damals zur Nazizeit im Gefängnis war. Er gehörte ja zur Bekennenden Kirche. Und er war dort eingesperrt in einer Zelle des Polizeigefängnisses. Also das war schrecklich. Oben war eine kleine Lichtklappe, aber es war streng verboten, da rauszugucken. Und dann wurden sie weggesperrt in ihre Zellen. Und eines Tages dann plötzlich hört er, wie der Riegel geht, die Schlüssel klirren. Und reinkommt nicht sein gewöhnlicher Polizeimeister, sondern ein Beamter, den er nicht kannte. Und Wilhelm Busch kriegt es erstmal mit der Angst und sagt, es gab ja die seltsamsten Geschichten, dass da plötzlich Leute verprügelt worden sind, misshandelt worden sind, was alles. Ob dieser Mann mich schlagen wollte, unwillkürlich schob ich einen kleinen Schemel vor mich hin. Da trat er ganz dicht vor mich und sagte, kennen Sie Hömpel? Ich lachte plötzlich schallend los, denn der Hömpel war einer meiner Helfer im Weiglerhaus. Das war also die missionarische Jugendarbeit von Wilhelm Busch. Das war einer seiner Mitarbeiter dort. Ich sah ihn gerade vor mir, diesen großen, immer lachenden jungen Mann. Der hieß natürlich nicht Hömpel, aber das war sein Spitzname. Ja, ich kenne ihn, sagte ich zögernd. War das eine Falle? Da deutete der Polizist auf sich und sagte, ich bin der Vater. Ach, Sie sind der Vater, ja. Und ich sollte Ihnen einen Gruß bestellen von Hömpel und all den Leitern und Helfern im Weiglerhaus. Und sie dächten immer an Sie. Und in jeder Gebetsstunde würde sie für Sie gebetet. Und da sagte er, da schoss so eine Freude in sein Herz, weil er Angst gehabt hatte, dass die Arbeit schon gewissermaßen eingegangen war und geschlossen worden war. Sie kamen also noch weiter zusammen. Oh Gott, ich danke dir. Aber der Beamte war noch nicht fertig. Er sagte, der Hömpel möchte Sie gerne besuchen. Das geht doch nicht, fiel ich ein. Ich darf doch gar nicht besucht werden. Der Polizist schüttelte den Kopf. Er sagt, der Hömpel, der hat doch Kaninchen. Also nun war ich ganz von den Socken. Was in aller Welt hat ein Hömpels Kaninchen mit einem Besuch bei mir im Gefängnis zu tun? Und dann erfuhr ich diese Geschichte. Der Hömpel hatte lange nachgedacht, wie er in das Gefängnis eindringen könnte, um seinen Pfarrer wenigstens von fern zu grüßen. Tut Gutes jedermann, zuallermeist an des Glaubensgenossen. Da hat er eine Idee. Er stellt einen Antrag, dass er das Gras auf dem Gefängnishof für seine Kaninchen absichern dürfe. Und die merkwürdige bürokratische Ordnung, die neben aller Gesetzlosigkeit im Nazireich herrschte, hatte den Antrag durch eine Menge Instanzen laufen lassen. Und dann kam man mit vielen Stempeln als genehmigt zurück. Und keiner war auf den Gedanken verfallen, dass auf dem Baugrundstück daneben, neben dem Gefängnis, doch viel mehr Gras zu holen war, als auf diesem kümmerlichen Gefängnisrasen. Und nun passen Sie gut auf, Pfarrer Busch, sagte der Vater. Morgen um 18.15 Uhr wird der Hömpel eingelassen. Und da stellen Sie Ihren Tisch hier an die Lichtklappe und auf den Tisch stellen Sie den Schemel. Und dann können Sie durch den Seitenspalt hinaussehen und dem Hömpel ein wenig winken. Ha, nun wurde ich aber wieder misstrauisch. Sie wissen doch genau, sagte ich streng, dass das verboten ist. Ich bin doch der Vater, erwiderte er. Und ich werde vor der Tür aufpassen, dass niemand Sie stört. Nun musste ich wieder lachen. Das war ja enorm. Die Polizei wollte mein ungesetzliches Tun bewachen. Da konnte ja nichts mehr schiefgehen. Wie langsam ging der kommende Tag herum. Von der Reformationskirche hörte ich die Uhr schlagen. Endlich war es 18 Uhr. Langsam verrinnen die Minuten. Wieder ein Schlag der Turmuhr. 18.15 Uhr. An der Tür hörte ich ein leichtes Kratzen. Aha, mein Wächter hatte jetzt seinen Posten bezogen. Ich schob den kleinen Tisch unter das Fenster. Der Hocker wurde draufgestellt. Und dann, ich wundere mich noch heute, wie ich das schaffte, stand ich auf diesem schwankenden Bau und spähte hinaus. Wirklich. Und dort kniete auf dem Rasenfleck der Hömpel und sichelte. Ab und zu schielte er nach meinem kleinen Zellenfensterchen. Offenbar hatte der Vater ihm genau gesagt, dass es das dritte von rechts im zweiten Stock war. Leise hob ich die Hand ein wenig hinaus. Wir mussten ja vorsichtig sein, denn man konnte den Hof von vielen Seiten einsehen. Hömpel hatte mich gesehen. Aber er verzog keine Miene. Er fing nur an, bei der Arbeit fröhlich zu pfeifen. Die Beamten aus vielen Fenstern, die kannten das Lied sicher nicht, aber ich kannte es. Dieses Lied wurde bei uns in den Feierstunden gesungen als unser geistliches Kampflied. Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist, wer ihn betrat und zur Ehre Jesu streitet. Und da laufen mir die Tränen übers Gesicht und ich verstehe die Predigt, die mein junger Bruder mir hält. Und leise spreche ich mit, was er da unten pfeift. Auf den Streitgenossen geht, mutig durch die kurze Wüste. Seht auf Jesus, wacht und fleht, dass er selbst zum Kampf euch rüste. Der in Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Das pfiff er. Und dazwischen muss ich ein wenig lachen über Hömpel. Den kleinen Rasenfleck hätte man in 3 Minuten abgesichelt haben können. Aber er wollte Zeit gewinnen und er schnitt nun ganz vorsichtig Gräslein um Gräslein und legte es in seine Tüte. Aber schließlich ist er doch fertig mit seinem Lied und fertig mit dem Gras. Er richtet sich auf, bindet seine Tüte zu und dabei flötet er noch einmal. Und jubeln klingt unsere alte Melodie durch den Gefängnishof. Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Das Gefängnistor ist zugefallen hinter Hömpel. Ich bin schnell von meinem hohen Turm heruntergestiegen. Da krachen auch schon die Riegel. Hömpels Vater in Polizeiuniform schaut herein und brüllt mit barscher Stimme. Alles in Ordnung in Zelle 34? Jawohl, Herr Wachtmeister, brülle ich ebenso laut zurück und zwinkere ihm mit dem linken Auge zu. Und dann sitze ich wieder in meiner einsamen Zelle. Und es ist auf einmal alles verändert. Der in Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Und meine Gedanken kreisen ständig um diese Zusage. Und ich habe eine unvergessliche Predigt gehört durch Hömpel. Und ich bin gar nicht mehr verlassen. Meine Brüder denken an mich, sie beten für mich, sie lassen sich etwas kosten, das mir mitzuteilen. Und die Arbeit im Weiglerhaus geht weiter. Und den jungen Menschen dort wird von Jesus gepredigt. Und in der Nacht liege ich dann noch lange wach und eine Frage ist in mir aufgetaucht. Wie kommt so ein rauer, junger Schlosser wie der Hömpel zu so etwas feinem, zartsinnigen, wie es dieser Besuch war? Und da wird mir klar, das hängt mit dem Kreuz Jesu zusammen. Und das ist genau das, was Paulus hier beschreibt. Das ist die Frucht des Geistes. Dass Jesus uns verändert. Dass er uns echte Liebe schenkt. Liebe zu ihm, zum Herrn, aber auch Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Liebe, die bereit ist zu dienen. Und die fragt, was kann dem anderen wirklich helfen? Auch in seiner Not. Und die dann alles unternimmt, um den Trost und die Freude, die der Herr uns selbst geschenkt hat, auch zum Bruder und zur Schwester zu bringen. Und lasst uns in diesem Sinne Gutes tun an jedermann und ganz besonders an den Genossen, an den Familienmitgliedern unseres Glaubens. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Leben veränderst. Herr, manchmal merken wir das nicht und manchmal sind wir auch über uns selbst ganz schön verzweifelt oder enttäuscht und merken, wie viel von Fleisch noch da ist. Aber danke, dass du uns nicht aufgibst und dass du uns veränderst und dass du uns gebrauchen willst und dass du versprochen hast, uns festzuhalten und sicher ans Ziel zu bringen. Und so hilft, dass wir einander wirklich dienen, von Herzen. Dass wir einander in dieser Weise nachgehen, dass wir bereit sind, auch persönlich Opfer dafür zu bringen. Herr, dass wir in dieser Weise dir Ehre bereiten, auch in der Art, wie wir einander begegnen. Und lass auch diese Bibeltage dazu beitragen, dass wir auch dazu gestärkt werden und dass wir dann uns gegenseitig so stärken, dass wir umso entschlossener dieser Welt dein Evangelium, dein einzig rettendes Evangelium bringen können. Herr, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.